Hier ist Dr. Ramona Pauli, live von der 44. ISEL in Kopenhagen. Es ist der letzte Konferenztag. Neben mir ist Professor Michael Manns aus Hannover. Unser Thema ist, was gibt es Neues in der Hepatitis C-Therapie? Hier wurden ja sehr interessante neue Daten vorgestellt zu den Protease-Hämmern sowie auch ein neues Interferon. Ich denke, fangen wir mal mit dem Telaprevir an. Sie hatten hier eine sehr interessante Studie präsentiert.
Ja, die wichtige Präsentation war, dass Telaprevir letztlich die Endergebnisse, die 24 Wochen Sustained Virological Response, man darf es nicht Final Results nennen, weil es gibt noch eine 48 Wochen Nachkontrolle, aber letztlich das Entscheidende ist, ja, 4 Wochen nach Ende der Therapie, die HCV-RNA, die Ergebnisse wurden jetzt präsentiert bei Patienten, die vorher nicht erfolgreich behandelt wurden. Das waren Patienten, die nie bei einer Vorbehandlung mit Pegylated Interferon Ribavirin negativ waren, sogenannte Non-Responder. Die sind nicht differenziert in Null- und Partial-Responder. Und es waren Patienten, die Rückfall hatten, also die negativ waren am Ende der vorherigen Therapie und dann wieder positiv wurden, oder sogenannte Breakthrough-Patienten, die irgendwann unter Therapie negativ waren und dann wieder positiv wurden. Und das sind sogenannte Therapieversagen, eine schwierig zu behandelnde Gruppe. Da waren allein 20% Zirrhosen, es waren weitere 20-30% Bridging Fibrosis, also fortgeschrittene Fibrose dabei, also schwierig zu behandelnde Patienten. Und das waren Genotyp 1 Patienten. Und hier hat man Telaprevir in 3 verschiedenen Regimen getestet gegen Standard of Care. Das war Pegylated Interferon plus Ribavirin 48 Wochen. Wobei man sagen muss, ist, das ist einfach die Retherapie, die ja nicht empfohlen wird bei früherer Vorbehandlung. Und diese Standardtherapie hat auch nur 9% letztlich SVR, also Heilungsraten, gezeigt. In den Telaprevir-Grobarmen, die sind 3, sind alle wichtig. Und das ist eine Phase-2-Studie. Bei Phase-2-Studien will man ja die Information haben, ja, um dann bei der entscheidenden Phase-3-Studie mit dem richtigen Regime die Therapie festzuklopfen, wie sie dann zugelassen wird. Und da gab es einen Arm, der hat 12 Wochen Telaprevir gehabt, zusammen mit Pegylated Interferon Ribavirin und dann anschließend weitere 12 Wochen PEG plus Riva. Der zweite Arm, der war Telaprevir 24 Wochen plus 24 Wochen PEG plus Riva. Und der dritte Arm, der war nur Telaprevir mit Pegylated Interferon für 24 Wochen. Die Ergebnisse sind einfach ziemlich eindeutig. Etwas kompliziert ist das Design dadurch, dass es gewisse Stopping Rules gab, dass man Patienten, die nach 4 Wochen noch positiv waren, in den Telaprevir-Arm beendet hat, dass man jeweils nach 12 Wochen nicht 2 Lock-Up-Stufen hatte, beendet hat. Wer nach 24 Wochen positiv war, wurde beendet. Und wer einen Breakthrough hatte, wurde beendet, weil das ist ja eine Non-Responder-Population, bei der es, wenn die mal wieder positiv werden und nicht diese Kriterien haben, dann ist es da von einem Misserfolg auszugehen, dann will man sie nicht unnötig mit diesen Medikamenten belasten. Und hier ist es so, dass die entscheidenden Ergebnisse sind, dass man differenziert zwischen Non-Respondern und Relapsern. Und aber für die Non-Responder waren 39% bei dem Telaprevir, den Triple-Kombination, 12 Wochen plus dann Standard of Care nochmal 12 Wochen, also nach 24 Wochen. Und praktisch die gleichen Ergebnisse mit 38% für Telaprevir, PEG, Riva, 24 plus nochmal 24 Wochen, PEG plus Riva. Der Arm ohne Ribavirin hatte schlechtere Ergebnisse, das kann man vergessen, also auch da braucht man Ribavirin. Wenn man jetzt diese beiden ersten Arme sieht, dann ist es wichtig, dass man bei der Telaprevir 12 und dann bis 24 Wochen PEG plus Riva, dass man in diesem Arm verliert man einige Patienten, weil man nicht lang genug mit PEG plus Riva behandelt durch Rückfall. Da ist die Rückfallrate viel höher als in dem zweiten Arm, wo man bis 48 Wochen PEG plus Riva gibt. In dem zweiten Arm, wo man 24 Wochen Telaprevir gibt, da verliert man aber noch Patienten durch Nebenwirkungen durch Telaprevir zwischen Woche 4 und 24. Und deshalb ist die Schlussfolgerung dieser Studie erstens mal, das ist ein hoffnungsvolles Medikament, das ist eine gute Nachricht für alle Protease-Inhibitoren, dass man wird in Zukunft Non-Responder behandeln können.
Könnten Sie noch mal kurz was sagen? Sie hatten ja erwähnt, dass Telaprevir auch Probleme macht. Welche Probleme sind da aufgetreten? Wie hoch sind die Raten? Ja,
die Telaprevir-Abbruchraten in der 24 Wochen Telaprevir sind 25% und so 10-11% bei den 12 Wochen. Und die Nebenwirkungen sind dieselben wie in den naiven Patienten in Proof 1-2 Studien. Es ist rasch Hautveränderung, wobei kein Steven Johnson dabei war. Es ist Anämie zu einem gewissen geringen Maße und weniger als offensichtlich bei Rezeptorvirus. Und es ist auch Diarrhoe. Ja? Und das sind so die Wesen, also Gastrointestinal, Anämie und diese Hautveränderung.
Des Weiteren wurden ja auch Daten vorgestellt, erstmals Interimsdaten zu Genotyp 2 und 3. Können Sie da nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung geben?
Ja. Also Genotyp 2, 3 gab es verschiedene Untersuchungen. Also erstens mal hat der Dr. Foster vorgestellt, Telaprevir bei Genotyp 2, 3 Patienten. Und da ist offensichtlich so, dass das Telaprevir, was ja entwickelt wurde gegen ein Replikon mit Genotyp 1 Basis, das ist bei Genotyp 2, dem am einfachsten zu behandeln, nämlich das C-Virus, gut wirkt. Aber nicht bei Genotyp 3. Darüber hinaus hat der Dr. Benamur Telaprevir bei Genotyp 4, was ja bei einem arabischen Patienten ist, auch schwächer als bei Genotyp 1. Also, sage ich mal so, Genotyp 2, den man sowieso mit Interferon-Ribavirin gut behandelt, da ist es gut. Das ist gute Nachricht, wenn man an eine orale Kombination mit Polymerase-Inhibitor denkt. Genotyp 3 und 4 muss man wahrscheinlich auf lange Sicht, wenn man zusätzliche Medikamente braucht, eigene Medikamente entwickeln.
Dann wurden des Weiteren der zweite Protease-Hemmer vorgestellt, ja. Bozeprevir, die finalen Ergebnisse von Sprint.
Ja, Rezeptorvir hat man ja initial gesehen, dass es zunächst mal schwächer antiviral wirkt, initial als Telaprevir. Und da gab es eine Studie bei Non-Respondern, bei der war von vornherein die meisten Patienten zu niedrig dosiert. Da gab es Amendments, weshalb die Studie dann am Ende ein negatives Ergebnis hatte. Und jetzt gibt es bei Telaprevir eindeutig positives Ergebnis bei Non-Respondern. Deshalb war man zunächst der Meinung, dass das Rezeptorvir vielleicht nicht das adäquate und gleichwertige Medikament des Verhältnisses zu Telaprevir. Jetzt aber gibt es die Studie bei den naiven Patienten und da werden jetzt auf einmal in einem Arm 74% bei Genotyp 1 Heilungsraten SVR gezeigt. Das ist das Höchste, was man je mit irgendeiner Therapie bei Genotyp 1 gesehen hat. Das, was hier besonders ist, ist, dass dies gesehen wurde in einem Arm, wo zunächst 4 Wochen mit Pegindaferon Ribavirin als sogenannte Lead-In-Phase behandelt wurden. Da ist in der Fachwelt große Diskussion, große Debatte für den Sinn und Zweck und was das bringt. Und was das Besondere ist, dass Telaprevir nur 12 Wochen gegeben und dann die Gesamttherapie 24 Wochen. Aber diese Rezeptorvir-Studie mit dem guten Ergebnis hatte 48 Wochen Therapie und das gesamte Zeitdauer dieses Medikament.
Das ist ja, sind ja sehr erfreuliche Daten. Jetzt gab es auch noch auf dem Kongress hier zu Interferon. Es wird ein neues Interferon entwickelt, das Alp-Interferon. Dazu wurden hier die finalen Daten der Achieve-Studie vorgestellt.
Also die Achieve-Studien sind sowohl für Genotyp 1 als auch für Genotyp 2, 3 vorgestellt worden. Das sind die Phase 3-Studien, also die Studien kurz vor der Zulassung. Das ist einmal auch eine Auszeichnung für diese Tagung, für die ESL, dass die endgültigen Daten hier präsentiert wurden. Sie haben gezeigt, dass sowohl bei Genotyp 1 als auch bei Genotyp 2, 3 Non-Inferiority erreicht wurde. Das heißt, die sind nicht schlechter als das konventionelle Interferon, aber auch nicht besser. Ja? Und deshalb muss man sagen, es wird ein weiteres Interferon geben, was alle 2 Wochen anstelle von alle Woche gegeben wird. Und die Dosis wird wahrscheinlich bei zum 900 Mikrogramm liegen.
Es gab ja auch noch andere Interferone, die hier vorgestellt wurden. Dazu hatten Sie ja auch eine eigene Studie.
Wir haben eine große Studie vorgestellt, sogenannte 2-3. Das ist eine Genotyp 2-3-Studie mit 700 Patienten. Die wurde zunächst als eine HEPNET-Studie, also Investigator Initiated Trial, begonnen für 350 Patienten in Deutschland und dann wurde sie ausgeweitet international. Da ist sie dann gewechselt, weil HEPNET kann nicht im Ausland als Sponsor arbeiten, hat dann Schering Plau die Industriesponsoring übernommen. Insofern war das eine wichtige Studie. Es wurde geprüft, ob geringere Dosis oder kürzere Dauer non-inferior ist. Und es war außerdem zum ersten Mal eine große Zahl von asiatischen Genotyp 3 Patienten und man konnte somit asiatischen mit Kaukasien vergleichen. Das sind ja andere Genetik, anderer Alkoholkonsum, anderes Gewicht, andere Anämierate. Und bisher haben wir immer nur westliche Patienten gehabt und haben dann den Asiaten gesagt, wie sie ihren Patienten behandelt sollen. Mhm. Es gab auch indirekte Zeichen, dass die schlechter antworten und schlechteren Verlauf haben, höhere Zirrhoserate. Und die Achieve-Studie, die ja auch jetzt viele asiatische Patienten hatte, das waren aber hauptsächlich Gentyp-2-Patienten, die waren aus Taiwan hauptsächlich und Korea. Und wir haben auch außerdem verglichen das Real World, also wenn man normale Praxen mit einbezieht, im Verhältnis zu einer industriegesponserten Studie, die mit erfahrenen Zentren arbeitet und die Patienten ganz anders monitort. Das Ergebnis ist, dass man, dass die niedrige Dosis und auch die kürzere Dauer nicht non inferior ist, das ist statistisch so, wenngleich der 1,0 sehr ähnlich ist wie 1,5, aber die Sicherheit, die Tolerabilität von 1,5 und 1,0 sehr vergleichbar ist und deshalb ist der Standard bleibt 24 Wochen 1,5 Mikrogramm pro Kilogramm Peg Interferon Alpha 2B, das ist dieses Peg Interferon, zusammen mit Weight-Based Dose Ribavirin und 24 Wochen. Das ist der Standard und bleibt der Standard. Aber wenn man Nebenwirkungen und Tolerabilitätsprobleme für 1,5 Dosis hat, kann man komfortabel auf 1,0 runtergehen.
Das sind ja wichtige Informationen für die Praxis. Vielen Dank.